paar Stichworte aufnehmen, dankend aufnehmen, die du mir geliefert hast, für das, was auch in den Heidelberger Geschichten dann immer wieder aufgetaucht ist. An Terminologie, das war zum einen, ging es in Heidelberg laut Landeskriminalamt, also wir haben drei Antworten auf drei kleine Anfragen bisher bekommen aus dem Landeskriminalamt von Heribert Rech höchstpersönlich. Der wird es ja jetzt nicht mehr sein, der Innenminister, aber bis jetzt ist es noch. Und da taucht es zum einen auch wieder auf, dass der Einsatz gegen die anarchistische und antifaschistische Szene in Heidelberg war. Und was ganz wichtig war, Konspirativität tauchte da auch als Begriff auf, Internationalismus natürlich nicht. Aber Konspirativität, ja, die arbeiten eben so konspirativ, da müssen wir, wie heißt das so schön, verstärkte Aufklärung der gewaltbereiten Szene durch menschliche Quellen betreiben. Finde ich einen sehr schönen, widerlichen, menschenfeindlichen Begriff, diese menschlichen Quellen, aber so nennen sie es eben. Und das ist in Heidelberg passiert, letzten Endes mit Simon Brummer und wahrscheinlich weiteren Spitzeln. Und auch hier, als du hast von dem Novum oder was an neuen Entwicklungen da sich herauskristallisiert, gesagt, dass wir auch von einer Internationalisierung der staatlichen Repression ausgehen müssen, weil auch die Kämpfe mehr und mehr international geführt werden, ist in Heidelberg eben passiert, dass die höchstwahrscheinlich, das wissen wir noch nicht, aber höchstwahrscheinlich zum ersten Mal eben auf der Basis dieses oder Teile dieses Polizeigesetzes quasi diesen Spitzeleinsatz gerechtfertigt haben. Du hast den jetzt schon angesprochen, das Polizeigesetz. Das Polizeigesetz ist leider im Gegensatz zu dem zu der Änderung des Versammlungsgesetzes. Ich meine, hier waren ja auch Anwältinnen und Anwälte unterwegs und haben immer wieder darauf hingewiesen. Das ist leider in der Öffentlichkeit nicht so durchgedrungen und ist auch nicht so skandalisiert worden. Aber was im baden-württembergischen Polizeigesetz drinsteht, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Also da ist der Überwachungsstaat, der in 1984 kreiert wird, wirklich ein Kindergarten dagegen. Also da ist wirklich alles möglich. Das sind Kameras in Privatwohnungen möglich, da ist die Durchleuchtung von einem Menschen irgendwie ohne jeglichen Verdacht über zwei Jahre hinweg möglich. Da stehen Sachen drin, wir haben das neulich mal irgendwie als Karikatur bei einer Kundgebung tatsächlich wie bei einer humoristischen Einlage immer wieder die Stellen vorgelesen, den Leuten, die da durch die Hauptstraße durchgelatscht sind in Heidelberg. Und das ist wirklich richtig harter Tobak. Und an einer Stelle in diesem Polizeigesetz wird eben der Einsatz von Spitzeln angedeutet und da heißt es dann in etwa, sie werden eingesetzt, um eben vorzubeugen und zwar Straftaten von erheblichem Ausmaß. Das sind die Begriffe, die immer wieder aufgetaucht sind und auch Brummer und ich bin ein Mensch, der glücklicherweise und ich bin auch wirklich froh, dass ich da dabei war. Es war totaler Zufall. Ich war bei diesem Konfrontationsgespräch damals am 12.12., an diesem berühmten 12. Dezember 2010 dabei. Wir waren etwa, also mittlerweile kann man auch offen darüber reden, das ist sowieso ja durch die Presse gegangen. Wir waren 10 bis 14 Leute abends. Das Gespräch hat mehrere Stunden gedauert. Und er hat dann auch auf, also Simon Brummer hat dann auch auf Bullenjargon umgeklickt. Und vieles, was er an dem Abend gesagt hat, da sind wir da auch immer wieder gefragt worden, ja, warum er da denn so viel erzählt hat, aber vieles, was er da gesagt hat, konnte tatsächlich nachträglich verifiziert werden. Er hat also wirklich nicht sehr viel Scheiße erzählt an diesem Abend. Und was er alles erzählt hat, war äußerst interessant. Da ging es auch um den Apparat, den du angedeutet hast. Es ist ganz wichtig, dass eben so ein Spitzeleinsatz niemals isoliert von der Logistik, von den Kontaktbeamten, von den Führungsoffizieren in Stuttgart in dem Fall, dass es immer irgendwie wahrscheinlich auch von längerer Hand geplant wird, auch die Einsätze auf längere Zeit angelegt sind und dass es eben auch bedeutet, dass es nicht nur in Heidelberg eben sowas passieren kann oder muss, sondern dass es auch an anderen Orten passieren kann. Wir hatten damals, auch das will ich kurz erzählen, weil wir uns natürlich in den 5 Monaten, in denen wir das jetzt sehr intensiv aufbereitet haben, auch immer wieder versucht haben, Spitzfälle, also wir reden tatsächlich, das hast du ja auch immer wieder gesagt, wir reden über Bullen, ja, wir reden nicht über Informanten, wir reden nicht über, also nicht über Verfassungsschutzinformanten oder Leute, die eben gekauft wurden oder über Verfassungsschutzbeamte oder Beamtinnen, sondern wir reden über Bullen, die nochmal ganz anders agieren. Und da gab es eben diesen Skandal damals Anfang der 90er, wo dann zwei Bullenspitzel in Tübingen enttarnt wurden, und da gab es ja auch dieses Polizeigesetz noch nicht, aber trotzdem konnte man da sehr vieles vergleichen und konnte gucken, wie die agiert haben und konnte gucken, wie Simon Brommer agiert hat, und dabei ist schon relativ viel auch klar geworden. Zu Simon Brommer ganz kurz, also ihr habt natürlich alle sehr viel gelesen und es ging auch wirklich überall durch die ganze Presse durch. Bei Brommer ist tatsächlich wieder etwas passiert, was einige Leute, die schon seit längerem in der Szene auch aktiv sind, nicht gerne hören, aber es war auch da wieder absoluter Zufall, die Enttarnung. Absoluter Zufall, das möchte ich nochmal betonen. So wie er sich bewegt hat, so wie er agiert hat, die Leute, an die er sich drangehängt hat, wie er so drauf war, sein Psychogramm, wie er sich artikuliert hat, woran er sich beteiligt hat, wir hätten es höchstwahrscheinlich tatsächlich nicht mitgekriegt. Also er hätte sich weiterhin auch in der Szene bewegen können, und wir hätten einfach Schlimmstes befürchten müssen. Das war absoluter Zufall durch diese Geschichte da irgendwie auf diesem Campingplatz, wo er dann, und das möchte ich auch nochmal sagen, weil das auch irgendwann mal über Frankfurter Rundschau und über diese ganzen bürgerlichen Gazetten dann auch falsch vermittelt wurde, er selbst hat niemals von sich aus sich vorgestellt als ich bin der Simon von der Polizei, das ist ganz wichtig, sondern jemand, der ihn da erkannt hat, hat ihn als Simon, das ist doch der Simon von der Polizei, einer Frau, die auch nichts mit ihm zu tun hatte und auch keine Bekanntschaft war und auch keine Liebesbeziehung zu ihm hatte, das ist eine Genossin von uns, vorgestellt. Also ganz wichtig, dass das nochmal klar ist, das war absoluter Zufall, und die hat es dann eben erzählt. Zu dem, was wichtig ist bei Simon Brommer, also wir müssen ja versuchen, irgendwie so eine Struktur herauszuarbeiten, und das ist zumindest mir wichtig oder zumindest unseren politischen Zusammenhängen wichtig, deshalb machen wir auch solche Veranstaltungen. Wichtig ist, Aufklärung zu betreiben, wichtig ist irgendwie den Szenen oder den linken Zusammenhängen auch in anderen Städten die Angst zu nehmen, tatsächlich, weil auch dieses Gefühl von Angst oder von Ohnmacht irgendwie, ich bin diesen Spitzeleinsätzen ausgeliefert, an meiner Seite kann irgendwie ein Arschloch stehen, der für die andere Seite arbeitet. Da müssen wir tatsächlich rangehen, und wir haben es in Heidelberg relativ gut hingekriegt, weil wir es gleich transparent gemacht haben. Wir haben uns mit allen Gruppen getroffen, und es hat sich dann tatsächlich auch herausgestellt, dass zumindest Simon Brommer und ich denke auch, ja gut, bei Kennedy war es ein bisschen heftiger, also der ist ein bisschen schneller auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, militantere Gruppierung oder wie man das ausdrücken soll, reingekommen. Aber bei Simon Brommer war es tatsächlich, er hat versucht, über den Kranz irgendwie von links angehauchten Gruppierungen an sein Ziel offensichtlich oder wahrscheinlich die Antifa in Heidelberg ranzukommen. Er hat dann auch bei dem Konfrontationsgespräch Realnamen von Personen genannt, auf die er angesetzt war. Also ich war einer davon. Er hat dann auch andere Namen genannt, korrekt genannt, und hat die auch in den meisten Fällen korrekt den Gruppen, in denen sie gerade aktiv sind, zugeordnet. Und hat dann auch noch, ich meine, das ist ja auch nicht ganz leicht, sich immer die ganzen Namen zu merken. Ihr müsst euch da auch die Situation für ihn vorstellen, wenn er da vor 10, 12 Leuten steht und dann noch irgendwie das alles so auseinander zu glauben. Aber er hat es wirklich hingekriegt, dann auch noch irgendwie Personen zu benennen, mit denen er unterwegs war, die er irgendwo hingefahren hat, weil er ein Auto hatte, weil er sich immer angeboten hat, Leute irgendwo hinzufahren. Das hat er auch hingekriegt. Also es ist tatsächlich nicht so so auf dieser Kindergartenebene, sondern das ist tatsächlich substanziell, weil er über die Berichte dann auch, oder die Berichte dazu geführt haben, dass dann auch Akten angelegt wurden über die Leute, was wir mittlerweile auch wissen. Und wir wissen auch, dass er mit zwei Personen aus dem Staatsschutz in Heidelberg, also dem Staatsschutzdezernat in Heidelberg, das der Kriminalpolizei angegliedert ist, relativ regen Kontakt hatte, telefonisch, dahin gegangen ist, Berichte da abgeliefert hat und auch nach Stuttgart immer wieder Berichte ab, liefern musste. Und dieses Beispiel aus Österreich mit Daniel Durand, so war zumindest ihr, oder ist es ihr Realname? Ich weiß es gar nicht. Ist Fake Name, ja. Das kann man sich auch mal schön im Netz angucken. Da ist ganz klar, die schreiben sehr viel. Also diese Berichte sind auch nicht einfach nur, habe heute zu Mittag gegessen mit der, sondern da wird richtig ausführlich, wer da gerade mit wem eine Beziehung hat, wo die Beziehungen zu Ende gegangen sind, was gerade geplant ist und so weiter. Und bei Simon Brommer war es tatsächlich so, und wir kennen mehrere Fälle, nicht nur einen, und da wird es dann auch plastisch, dass diese Spitzeleinsätze tatsächlich ein Teil von einer extremen staatlichen Repression ist. Also das müssen wir einfach auch nochmal hier verdeutlichen, dass da nämlich Aktionen der Linken quasi und wie dann der Staat und seine Ermittlungsbehörden, die Einsatzkräfte darauf reagieren, dass das vorher abgesprochen wird. Also bei Simon Brommer war es bei dieser Heldengedenkengeschichte zum Beispiel so, dass er vor diesem Heldengedenken zur Polizeidirektion in Heidelberg gegangen ist, da haben die sich an einen Tisch gesetzt und haben irgendwie den Einsatz zusammen geplant, und Simon Brommer hat dann auf den Tisch gebracht, er hat mitbekommen oder er habe mitbekommen, da wird morgen was passieren, da versuchen Leute irgendwie auf das Gelände zu kommen, da kommen immer Honoratioren des Militärs, der Stadt und so und latschen dahin und werfen da ihre Grenze ab, und das versuchen wir immer zu verhindern, dass da Personen versuchen aufs Gelände zu kommen und eine Bombe zu zünden oder sonst was. Dementsprechend war der Einsatz, also ganz konkret, also das ist auch bei diesen Spitzeleinsätzen was Wichtiges, worauf auch immer wieder aufmerksam gemacht werden muss, da geht es nicht nur darum, dass da jemand immer nur Infos sammelt und irgendwie Psychogramme und Strukturen irgendwie und dann Namen weitergibt, sondern da werden konkret auch Einsätze von diesen Leuten mitgeplant. Und nach diesem Heldengedenken hat es dann wiederum ein Nachbereitungsgespräch gegeben, das hat er uns dann auch erzählt bei diesem Konfrontationsgespräch, wo er dann quasi gesagt hat, ja, das war ja jetzt ein bisschen blöd, die Leute wollten ja nur irgendwie Plakate da reinbringen oder ein Transparent irgendwie. Ich fand es jetzt ein bisschen blöd, dass da dann so ein martialischer Auftritt der Polizei war. Also wie gesagt, es wird vorbereitet und nachbereitet, und das ist natürlich schon der Knüller, weil er hat natürlich über die Gruppen, in denen er drin war, das war zu dem Zeitpunkt die Kritische Initiative, hat er irgendwie mitbekommen, da ist was geplant, da will die Antifa irgendwie was reißen, und hat es dann sofort in der Form weitergegeben. Was bei Brommer auch noch ganz interessant war, und ich denke, auch da wird er nicht unbedingt jetzt ein Bulle sein, der total aus dem Bullenraster rausfällt. Als Bulle hat er sowas wie eine Strafverfolgungspflicht. Das heißt, überall, wo er auftaucht, in geschlossenen Räumen oder wenn er mit irgendjemandem wohin geht, und ihm fällt irgendwas strafrechtlich Relevantes auf, dann zuckt es in ihm. Ja? Und dann will er das irgendwie weitergeben an die entsprechenden Stellen. Und er hat es uns dann auch richtig, richtig detailliert beschrieben. Wir haben den Fall öffentlich nicht so ausgewalzt, weil das irgendwie eine ganz strange Geschichte ist. Aber er war dann irgendwie bei einem Menschen, der psychisch etwas labiler ist irgendwie und sich an ihn drangehängt hat. Und da sind ihm bestimmte Sachen aufgefallen in dessen WG. Sagen wir Chemikalien, Flüssigkeiten irgendwie, die dazu geeignet wären, eventuell das Rathaus in die Luft zu sprengen. Und ja, das klingt alles so, aber es war dann tatsächlich so, dass bei diesen Menschen... Und Brommer meinte bei diesem Konfrontationsgespräch aufgrund der Infos, die er an die Polizei weitergegeben hat, eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Also das sind ganz konkrete Maßnahmen, die dann auch ausgeführt werden aufgrund von Infos, die diese Spitzel weitergeben. Was in Heidelberg aber trotzdem und nach wie vor auch heftig ist, es gibt keine, anders als wahrscheinlich in Tübingen damals, Anfang der 90er, da gab es in Tübingen und um Tübingen herum, da gab es relativ viele, ja, kann man schon so sagen, militante Angriffe auf Einrichtungen der Polizei, der Bundeswehr und so weiter, und die waren immer eingebunden in einen Rote Armee-Fraktionskontext irgendwie, also Hungerstreikgeschichten, die Debatten, und da waren konkrete Straftaten zumindest mussten die da nicht konstruiert werden oder herbeihalluziniert werden. Die gab es da und die wurden auch der radikalen Linken in Tübingen zugeordnet. Und dann hat man gesagt, okay, wir setzen da zwei Spitzel an. Und bei denen war es aber wirklich so schachbrettartig. Die sind dann tatsächlich irgendwie auch als Kombo da quasi aufgetaucht, haben sich eine Wohnung über der Szene-WG, also der Szene-WG Nummer 1 genommen und haben sich dann zuerst zusammen in die Antirepressionsstruktur, die hieß da Profan oder heißt bis heute Profan, angeschlossen und waren damit gleich in einer relativ heftigen linksradikalen Gruppe drin. Die haben dann auch so Drittweltgeschichten und so haben sie dann natürlich auch gemacht. Aber bei denen war es ein bisschen heftiger und sie haben es aber eineinhalb bis ein Dreiviertel Jahre geschafft, sich da in der Szene zu bewegen. Und der eine hat dann Gewissensbisse bekommen, weil eine Frau von ihm schwanger geworden ist und hat es ihr dann in der Holzhütte erzählt. Und wir wissen heute, dass diese Holzhütte quasi die ganze Zeit umstellt war von Einsatzkräften, die nur darauf gewartet haben, dass die Frau ihm jetzt irgendwie mit dem Messer an den Hals springt und dann, dass sie ihren Kollegen befreien. Also auch da wieder, es ist wirklich heftig, also auch da wieder, sie hat es dann aber gleich nach dem Treffen sofort erzählt und dann war es klar. Also auch da wieder, es ist ein relativ hoher logistischer Aufwand, aber ich möchte nochmal betonen, also gerade in einem Bundesland wie Baden-Württemberg, mit das reichste Bundesland in Deutschland und da spielt Geld bei solchen Einsätzen überhaupt keine Rolle. Also kam ja immer wieder aus der bürgerlichen Partei, ja, der muss ja dann 24 Stunden am Tag bezahlt werden, der Promma und Spesen und so weiter, aber es spielt keine Rolle. Also diese Einsätze sind selbstverständlich kostspielig, aber diese Einsätze sind ihnen auch so viel wert. Also das muss einfach betont werden. Promma hat trotzdem jetzt im Nachhinein betrachtet, aber danach ist Mensch meistens schlauer, doch auch Fehler gemacht, relativ viele Fehler. Er ist ja auch nur ein Mensch, klar. Er hat zum Beispiel immer bei seinen Abrechnungen, bei den Fahrtkosten und so, das war irgendwie so ein Film von ihm. Es wollte immer ganz genau, irgendwie wurde das aufgeschlüsselt und so. Und jetzt hat ja auch die linken Fraktion in Berlin Anzeige gestellt, weil er da eben 40 Euro abgerechnet hat. Was für uns natürlich super ist, weil wir hatten es auch gestern davon, also wir hatten gestern schon mal eine Veranstaltung, weil das unterscheidet jetzt in dem Fall oftmals auch von vielen anderen Fällen. Wir haben den Realnamen von ihm. Das ist wirklich ein unglaubliches Glück, den Realnamen von so einem Schwein zu haben. Und dadurch kann natürlich die Linke irgendwie in Berlin kann ihn offiziell anzeigen unter seinem Realnamen. Und dann kann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also da wird nicht viel dabei rauskommen, aber es ist trotzdem, also es ist eine lustige Geschichte. Wir in Heidelberg vor Ort, jetzt nochmal runterzukommen auf die linke Szene oder die radikale Linke, wie die damit umgeht, uns bleiben, das hast du ja auch gesagt, um das Ganze aufzuklären, bleiben nicht so viele Möglichkeiten. Also den ersten Schritt, den wir gemacht haben und der auch tatsächlich relativ erfolgreich war, war eben Öffentlichkeit zu schaffen. Das haben wir relativ gut hingekriegt, ein bisschen Zeit versetzt und dann kam noch die Mark-Kennedy-Geschichte mit rein. Das hat funktioniert. Die zweite Geschichte war die parlamentarische. Den Hebel haben wir angesetzt, weil wir aber gesagt haben, ja gut, vielleicht erzählt ja irgendwie das LKA mal was drüber und wir wissen dann, wer da alles eingesetzt war, wann das geplant war und so weiter. Aber da kommt man relativ schnell an eine Grenze, obwohl es da jetzt durch den Regierungswechsel anscheinend zu einem Untersuchungsausschuss kommen wird in der Sache. Und wir sind sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird. Und vielleicht wird sogar der Mensch, über den wir das alles haben, auch abwickeln lassen, der Ulrich Skerl von den Grünen, der wohnt in Weinheim, das ist relativ nahe bei Heidelberg, der wird vielleicht sogar Innenminister, also eine ganz lustige Geschichte. Wobei der bei den letzten Anfragen, der hat sich immer mehr, also vor allem kurz vor der Wahl, dann zurückgehalten und wir hätten uns von dem auch wirklich mehr Infos aus diesen ganzen Ausschüssen erhofft, aber das war ihm wahrscheinlich zu heiß. Was dann noch wichtig ist bei der Geschichte oder auch auffällig ist, dass das Land Baden-Württemberg, jetzt nicht die Polizeidirektion in Heidelberg, sondern das Land Baden-Württemberg, die Regierung nachträglich, eindeutig nachträglich, also auch von den zeitlichen Abläufen, kann da einfach so viel nicht stimmen. Also deshalb muss es nachträglich sein. Sowas wie eine unglaublich militante Szene und eine Szene, die irgendwie sich mit anschlagsrelevanten Zielen beschäftigt, irgendwie da nach Heidelberg rein zu projizieren, und es gelingt ihnen nur, indem sie irgendwie versuchen, unglaublich gefährliche Potenziale und Straftaten auch rein zu suggerieren. Und eine Geschichte ist eben diese Wohngemeinschaft, nenne ich es jetzt mal, die 53 Kilometer, wir haben es geguckt, gegoogelt, von Heidelberg entfernt ist im Kraichgau, und da sind bei einer Hausdurchsuchung, die wegen Betäubungsmittelgesetz war, 7 Flaschen im Keller gefunden worden mit brennbarer Flüssigkeit und anscheinend Mollys. Und dann hat auch noch einer der Bewohner zu einer anwesenden Anwältin gesagt, die seien dazu da, um die, um auf die Nazis geworfen zu werden, wenn die mal das Wohnprojekt angreifen. Das war natürlich nicht so toll. Jedenfalls, die Leute haben sich anscheinend mit den Führungspersonen der antifaschistischen Szene und der anarchistischen Szene in Heidelberg getroffen, um eine Anti-Nazi-Demo oder Anti-Nazi-Demos in Sinsheim zu planen. Also das ist das Konstrukt, und mehr haben sie nicht. Mehr haben sie einfach nicht. Und daran arbeiten sie sich jetzt ab, und sie werden damit auch nicht weit kommen. Aber wir hatten es auch gestern davon, es ist durchaus möglich, und es wäre nicht das erste Mal, dass auch nachträglich noch Ermittlungsverfahren irgendwie auf irgendjemanden projiziert werden. Und das würden wir aber mitkriegen. Ja, was wir dann noch machen, ist eben über die persönliche, ja, so blöd es klingen mag, Betroffenheit oder auf die Verwicklung. Also es hat wirklich auch tatsächlich so die ersten 2 Wochen bei bestimmten Leuten, die relativ viel mit ihm zu tun hatten. Also er war einfach ein sehr, ja, er war ein netter Mensch, ein sehr, sehr weicher Mensch, ein guter Genosse zu vielen Leuten, hat vielen sehr hilfsbereit und so. Das war natürlich heftig, was da auch in den Leuten vorging, die das dann so mitgekriegt haben. Wir versuchen jetzt über eine Gruppe von Betroffenen, von direkt Betroffenen quasi, und das hast du ja vorher auch gesagt, wo zeigt man so jemanden an oder wie geht man überhaupt vor? Und es gibt jetzt im Falle Promas zumindest die Möglichkeit, dass wir versuchen, uns durch die ganzen Instanzen zu klagen, und wir müssen beim Verwaltungsgericht in Heidelberg anfangen, da gibt es eins, und einfach sagen, ich zeige den an, weil der war in meiner Wohnung, okay, klar, er darf das zwar, das ist ja wie bei Mafia oder organisierter Kriminalität, aber was er da in den Wohnungen gemacht hat, darf er definitiv nicht. Also ohne die Zustimmung wäre natürlich blöd, aber ohne das Wissen der in den Wohnungen lebenden Menschen, weil er da auch in den Wohnungen Sachen gemacht hat. Also er ist an die Rechner von den Leuten gegangen, auch unbeaufsichtigt war er irgendwie 20, 30 Minuten immer wieder mal an Rechnern von Leuten, hat er dann rumgeguckt und rumgestöbert. Er hat natürlich auch Tagebücher, Kalender rumliegen sehen. Er war immer erpicht drauf, also nochmal zum Psychogramm, er war immer erpicht drauf, irgendwie sich möglichst intensiv an den Vorbereitungen zu Partys zu beteiligen. Also was weiß ich, wenn WG-Partys, ach, darf ich dann schon ein bisschen früher kommen und irgendwie schmier euch die Brötchen irgendwie und so. Also das war ganz auffällig, dass er immer versucht hat, immer als Erster dann da zu sein, irgendwie ganz, ganz extrem hilfsbereit irgendwie. Klar, das muss ja nichts heißen, aber bei ihm war das tatsächlich auffällig. Und er hat natürlich alles mitgekriegt. Also ich kann es ja jetzt heute sagen, das ist ja kein Problem. Er hat natürlich nicht nur mitgekriegt, wer da mit wem und wer welches Flugblatt hat, sondern er hat natürlich auch mitgekriegt, wer da kifft, wer da die Drogen besorgt, wer da irgendwie die Kontakte zu den Dealern hat und so. Hat er natürlich auch alles weiter. Das ist natürlich auch alles interessant. Und er hat, darf ich ja heute sagen, natürlich auch mitgekifft. Also da war er doch nicht so zurückhaltend und... was natürlich blöd war, es gibt mehrere Leute, die, was weiß ich, von einer Party mit ihm zurückgefahren sind. Er hat natürlich keinen Alkohol getrunken und die Personen waren total stockbesoffen, haben sich zu ihm reingeguckt und wissen nicht mehr, was sie ihm da alles erzählt haben. Sowas gab es natürlich auch. Aber gut, das ist nur eine Anekdote. Also so ist er vorgegangen und Und was an ihm auch noch relativ auffällig war, ich rede jetzt immer über Brommer, aber ich meine, klar, das ist halt einfach für uns auch dieser Glücksfall, an dem wir vieles durchexerzieren können. Er wollte immer bei den Personen, zu denen er Kontakt hatte, so ein bisschen rauskitzeln, irgendwie ihre Fähigkeit oder ihr Vermögen über bestimmte strafrechtlich relevante Grenzen drüber zu gehen. Also er wollte immer wissen, ja, bist du dann auch so eine, die gerne irgendwie in den Supermarkt geht und da klaut und nicht dafür bezahlt und so und also sowas. Also und da hat er wirklich, da war er auch total extrem und penetrant irgendwie, also als hätte er gewollt, dass die Leute sagen, ja, ja klar, mach ich, dann geh doch mal einfach mit irgendwie in den Supermarkt und zeige ich dir, wie das geht, wie man da klaut und so. Also das war ganz klar, dass er, und das hat er auch erzählt, er hat Organigramme von den linken und linksradikalen Gruppen in Heidelberg vorgelegt bekommen. Das sind dann tatsächlich so PowerPoint-Dinge irgendwie, und da steht dann halt, ja, was weiß ich, verortet radikale Linke, irgendwie autonome Szene, Militanz, was weiß ich, sowas steht da alles. Und natürlich auch über die Mitglieder dieser Gruppen, wie die so drauf sind. Und dann, er ist halt so ein Bulle vom Land irgendwie, hat vorher so Knöllchen verteilt und noch vorher hat er irgendwie eine Ausbildung zum Schlosser gemacht und sein Papa ist halt Bulle und sein Bruder ist Bulle und dann wollte er halt auch mal zeigen, dass er das auch kann. Und so muss man sich das vorstellen. Und dann hat er sich eben so ein bisschen mit diesen Gruppen auseinandergesetzt und hatte dann so eine gewisse Vorstellung von den Linken in Heidelberg. Aber er ist auch relativ zurückhaltend vorgegangen. Es war nicht so, dass er irgendwie, ja, ich bin der Simon und darf ich nächste Woche mich an dem Anschlag beteiligen. So war er überhaupt nicht. Und er hat, was total lustig war, er hat sich nicht auf das OAT getraut, auf das offene Antifa-Treffen, wo wirklich 14- bis 16-Jährige hocken, die auch von Mami und Papi dann wieder abgeholt werden. Da hat er sich nicht hingetraut. Ja? Also solche Sachen gab es dann auch, was irgendwie auch total komisch war. Er hatte es nicht eilig. Also er hatte es tatsächlich nicht eilig. Es hätte noch irgendwie Monate und Monate auf jeden Fall länger dauern können. Und die Führungsoffiziere in Stuttgart waren wohl auch nicht so unzufrieden mit ihm, sonst hätten sie da dann auch nochmal nachgehakt. So war das dann. Aber wie gesagt, weil er auch beim BUND war und bei Naturschutzgruppen und bei Leuten, die klettern gehen und so. Also wie gesagt, das sind ja jetzt nicht gerade die Gruppen, wo wir sagen, ja gut, das ist der militanteste Teil der linken Szene. Aber da hat er sich auch bewegt, um eben so ein Ansehen in der Szene zu bekommen und irgendwie dann von einer Gruppe zur anderen zu tippeln und keine Schwierigkeiten mehr zu bekommen. Genau, und mit diesen Anzeigen, da sieht es gerade so aus, dass es, ja, 5 bis 6 Leute werden wir zusammenkriegen, die irgendwie, zumindest als die eine Person von denen kann sagen, ich war mit ihm in Brüssel, ich bin mit ihm nach Brüssel gefahren, ich habe mit ihm in Brüssel Campschutz gemacht, ich habe mit ihm in Brüssel dieses und jenes gemacht, eine Person. Eine Person wird sagen können, ich bin mit ihm nach Berlin gefahren. Das ist dann auch diese Geschichte mit dieser Abrechnung zum Nazi-Aufmarsch, also zur Verhinderung von dem Nazi-Aufmarsch am 1. Mai. Da bin ich mit ihm hingefahren. Eine andere Person wird sagen können, der war dermaßen oft in meinem Zimmer, der war sogar in meinem Bett, ich habe sogar mit ihm gekuschelt ein bisschen, der war an meinem Rechner, geht gar nicht. Eine andere Person wird sagen können, was auch heftig war bei ihm, ich habe mit ihm studiert, also er hat ja auch studiert, er war eingeschrieben irgendwie in der Heidelberg-Uni, er hat Ethnologie studiert, es gibt eine Dozentin, die ihn wiedererkannt hat, er hat wahrscheinlich sogar einen Schein bei ihr gemacht, wahrscheinlich sogar eine Arbeit abgegeben, der Typ hat noch nicht mal das Abitur. Also es ist total krass, was da abgeht, und auch dieser Schutzbereich Uni, das ist nochmal was ganz anderes, also da gelten ganz andere Hausrechtsregeln, da ist es auch nochmal eine heftige Grenzüberschreitung, da kann man auch juristisch vorgehen, ganz klar. Es gibt auch Leute, die neben ihm saßen an der Uni. Und es gibt offensichtliche Zielpersonen, die dann auch sagen können, hallo, warum bin ich denn Zielperson? Gut, ich kann mir das denken, warum ich Zielperson bin, aber die können sagen, hey, was soll das? Was macht ihr da? Und so versuchen wir ihn vielleicht dann nochmal nachträglich fertig zu machen. Was wichtig ist dabei, das hast du heute jetzt nicht gesagt, das hast du gestern aber gesagt, das ist nicht unbedingt attraktiv, so ein Job bei der Polizei. Da kann man anderer Meinung sein, weil sonst würden es ja auch die Bullen nicht machen. Also bei Brommer war es tatsächlich eine bewusste Entscheidung, Spitzel zu werden, das wissen wir. Also er hätte die Möglichkeit gehabt, obwohl er irgendwie jetzt die körperliche Konstitution nicht unbedingt mitbrachte, BFEler zu werden, aber das wollte er irgendwie nicht, war ihm zu prollig irgendwie, keine Ahnung. Und dann hat er sich für den interessanteren Job Spitzel entschieden. Das hat er auch immer wieder gesagt, ja, es war ja schon interessant und die Freundschaften seien ihm auch wichtig. Und da ist es uns dann, also da haben Leute fast gekotzt, als er das gesagt hat, tatsächlich. Also da kriegt man einfach so ein, und ihr müsst euch vorstellen, wir konnten ihm einfach nicht auf die Fresse geben. Das ging nicht, aus mehreren Gründen. Ja, so. Und ja, da hoffen wir halt, dass es eben auch sowas bei den Bullen auch so ein Multiplikator ist, irgendwie, dass wenn mehr und mehr auch Spitzel auffliegen, dass sich das auch im Bullenapparat rumspricht. Irgendwie, das ist ein beschissener Drecksjob irgendwie. Ich meine, das ist sowieso ein beschissener Drecksjob, Bulle zu sein, aber dann noch sowas. Deshalb ist es ganz wichtig, zu versuchen, eben solche Leute zu enttarnen, und wir hatten eben den Glücksfall in Heidelberg. Und wie es ansonsten weitergeht, komme ich jetzt auch zum Schluss so langsam, ist ja, dass wir relativ sicher davon ausgehen können, dass in Heidelberg noch zwei rumspringen. Das wird sich zeigen, also wie gesagt, die müssen irgendwie enttarnt werden. Sie machen ja dann auch irgendwann mal, so wie Kennedy, vielleicht einen Fehler, oder sie kommen in ein Strafverfahren rein und sie sind dann die Einzigen, die nicht irgendwie angezeigt werden. Also es kann ja da vieles passieren, das ist ja auch immer die Gefahr bei diesen Spitzeldiensten, dass die auch irgendwann mal brüchig werden können. Sowas hoffen wir natürlich, und dann werden wir natürlich schnellstmöglich auch an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir das wieder hingekriegt haben, die zu enttarnen. Und ansonsten, wie gesagt, gilt der Rat an alle Szenen oder an die ganzen Gruppierungen, und darum geht es letzten Endes, an grundlegender Veränderung der Herrschaftsverhältnisse oder der herrschenden Verhältnisse interessiert sind, weil da will der Staat reinpicken, da will der Staat vorbeugend quasi, wir hatten es ja in Berlin davon, proaktiv und präventiv quasi verhindern, dass in Zukunft massenhaft Widerstand geleistet werden kann gegen den Staat, und darauf zielt das ab, und das muss eben verhindert werden durch Anstrengungen, die wir leisten.